C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Commodity-dependent countries in the COVID-19 crisis. So lautet der Titel des ÖFSE Briefing Paper Nummer 25, das Bernhard Tröster im Mai 2020 veröffentlicht hat. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Bei C3 Radio begrüßt Sie Jürgen Planck. Seit rund einem halben Jahr, beginnend in China, prägt Covid-19 unser aller Leben. Zum Teil war ein Drittel der Menschheit im selben Moment im Lockdown. Solche Maßnahmen wirken sich natürlich auch auf Lieferketten, auf die Wirtschaft und das Leben jedes Einzelnen aus. Während im Westen Homeoffice umgesetzt wurde, nahmen unter den Tagelöhnern dieser Welt die Armut und der Hunger zu. Manche Rohstoffpreise wie etwa Erdöl sind gesunken, die Preise von Lebensmitteln sind zum Teil gestiegen. Schon vor Corona waren rund 50% der Länder dieser Welt vom Rohstoffexport abhängig. Das führt zu einer geringen Wertschöpfung und einer Abhängigkeit von schwankenden Rohstoffpreisen. Ich werde mit Bernhard Tröster darüber sprechen, inwieweit Corona diese Problematik zugespitzt hat und was eine Volkswirtschaft dagegen tun könnte. Bernhard Tröster ist Ökonom mit Spezialisierung auf internationale Entwicklung und auf die Finanzmärkte. Er ist seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und externer Lektor an der Uni Wien. Von welchen Fragestellungen ist Tröster für das Briefing Paper ausgegangen?
Wir haben uns die Frage gestellt, welche Besonderheiten gibt es jetzt in der aktuellen Corona- oder Covid-19-Krise, speziell bei den Rohstoffmärkten und damit, welche Auswirkungen gibt es für rohstoffabhängige Länder? Die Frage stellt sich bei allen globalen Krisen, weil es nämlich einen strukturellen Faktor gibt in der Weltwirtschaft, und zwar die Rohstoffabhängigkeit. Und man kann ungefähr sagen, dass sich auch eigentlich unverändert in den letzten 20 Jahren ungefähr die Hälfte aller Länder global als rohstoffabhängig definieren lassen. Das betrifft vor allem den Anteil der unverarbeiteten Rohstoffe in den Exporten. Üblicherweise sagt man, dass wenn ca. 60% der Exporte aus Rohstoffen bestehen, dass es dann ein rohstoffabhängiges Land ist. Aber man könnte auch dazu hinzuzählen, wenn die Importe von Rohstoffen wichtig sind. Das betrifft dann eben häufig Nahrungsmittel, aber auch Erdöl. Und das Wichtige ist, dass diese Abhängigkeiten auf der Handelsseite sich übersetzen auf interne Dynamiken. Das betrifft zum einen die Staatsfinanzen, also die Einnahmen vieler rohstoffabhängiger Länder. Es sind sehr, sehr stark in Verbindung mit den Einnahmen aus vor allem dem Ölsektor, aber auch aus mineralischen Rohstoffen wie Eisenerz oder Kupfererz. Aber es geht auch dahin, was einzelne Haushalte dann für Abhängigkeit zeigen. Das könnte sich zum Beispiel beziehen auf Kaffee- oder Kakaobäuerinnen im globalen Süden, die aber zum Beispiel auch wiederum Nahrungsmittel einkaufen müssen, die importiert sind, wie Reis oder Weizen. Genau aus diesen vielen Aspekten heraus gibt es eine ganz große Komplexität und auch immer eine große Anfälligkeit dieser Länder in dieser Krise. Und wir haben uns die Frage gestellt eben, was ist jetzt das Besondere an dieser Krise und wie wirkt sich diese Krise eben über die Rohstoffmärkte und darüber hinaus auf diese rohstoffabhängigen Länder aus.
Wie wirkt sich denn die Krise aus? Bleiben wir gleich bei dem Punkt. Zum Beispiel in Bezug auf Lieferketten. Die Nachfrage sinkt ja dann zum Teil. Die Angebotsseite ist auch schwerer zu bedienen. Wie wirkt sich denn das aus?
Das eine große Thema ist natürlich der große Schock in der globalen Nachfrage. Und das sieht man vor allem bei Erdöl. Natürlich, wenn die ganze Transportwesen, also vom Flugverkehr bis Schiffverkehr und Automobil, zum Erliegen kommt, ist natürlich die Nachfrage, und das ist ein großer Komponent in dieser Nachfrage nach Öl, natürlich komplett weggebrochen. Aber auch andere Produktionen für ganz normale Industriegüter ist sozusagen zum Erliegen gekommen. Und die Grundlage dieser Produktion sind natürlich auch immer Rohstoffe. Das heißt, es gibt einen riesigen Einbruch in der globalen Nachfrage. Und das ist auch häufig bei anderen globalen Krisen so gewesen. Also auch bei der globalen Finanzkrise 2008, 2009 kam das hinzu. Und das Besondere ist, dass im Normalfall diese Wirkungen dann eben Effekte auf Rohstoffpreise, aber auch auf die Mengen haben. Und das normalerweise von außen in die rohstoffabhängigen Länder im globalen Süden hineingetragen wird. Der Ursprung der Probleme kommt sozusagen von woanders her und wird in diese Länder hineingetragen. Und das ist jetzt ein großer Unterschied zu der aktuellen Krise. Jetzt haben wir diesen Mechanismus hier wieder, aber wir haben noch interne Faktoren. Das eine wäre zum Beispiel, dass jetzt durch Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden, natürlich auch in vielen Ländern des globalen Südens die Arbeit eingestellt wurde. Das heißt auch die Arbeit zum Beispiel in Minen oder bei anderen Aktivitäten, auch in der Agrarwirtschaft, kam sozusagen die Produktion zum Erliegen. Das heißt, die Preise, die natürlich auch durch diese veränderte Nachfrage gesunken sind, sind nochmal zusätzlich durch das geringere Angebot auf den Rohstoffmärkten jetzt in Kombination zu sehen. Und man hat natürlich dann zusätzlich noch in diesen Ländern die anderen wirtschaftlichen Folgen, unabhängig vom Rohstoffmärkten, weil eben diese Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona natürlich auch wirtschaftliche Folgen in diesen Ländern haben. Das heißt, man hat ein Problem, das von außen kommt, muss aber gleichzeitig einmal die Erkrankungen und die höheren Ausgaben zum Beispiel im Gesundheitswesen bewerkstelligen und hat gleichzeitig noch die wirtschaftlichen Probleme dazu. Das heißt, alles zusammen führt eben dazu, dass sich das Ganze verstärkt und die Länder im globalen Süden, die rohstoffabhängig sind, grundsätzlich schon mal in einer schlechteren Situation da sind.
Es habe sich gezeigt, so Bernhard Tröster,
dass viele von diesen globalen Güterketten sich ja verändern und dass auch innerhalb Europas und der EU jetzt eine Diskussion entsteht, wie man eventuell diese Unsicherheiten, die sich durch diese Aufsplittung von einzelnen Produktionsschritten auf viele Länder und viele Akteure, wie sich das Ganze wieder umdrehen lässt und sozusagen eine Sicherheit oder Stabilität eben erzeugen lässt. Und eine Antwort darauf ist eben so eine Re-Regionalisierung von Güterketten.
Die Rohstoffpreise haben Sie eh schon kurz angesprochen. Sie schreiben auch in dem Paper, man müsste die Debatte um die Rohstoffpreisbildung neu eröffnen. Was funktioniert denn in diesen Märkten nicht? Ein Markt ist ja an sich ein System, das unter Anführungszeichen perfekt ist, Nachfrage, Angebot. Was gibt es da noch an Dynamiken in diesen Rohstoffpreismärkten, die darüber hinausgehen?
Eine Problematik, die sich natürlich stellt für rohstoffabhängige Länder, ist, dass sie die Preise als extern gegeben nehmen müssen. Also die meisten Länder sind zu klein in ihrer Produktion, dass sie auch wirklich dann die Preise, die man theoretisch dann über Angebot und Nachfrage bilden müsste, beeinflussen können. Das heißt, es ist eine Gegebenheit, die sie hinnehmen müssen. Sie können nichts großartig machen dagegen, dass Preise sich stark verändern. Das ist auch dadurch bedingt, dass diese Rohstoffpreisfindung sich in den letzten, sagen wir mal, seit der Liberalisierungswelle in den 1990ern eben dahin bewegt hat, dass immer Rohstoffbörsen, also Finanzmärkte, an denen Finanzprodukte auf Rohstoffe gehandelt werden, sich als zentraler Ort dieser Preisfindung eben immer verstärkt eben in den Mittelpunkt entwickelt haben. Und die Frage ist dabei, natürlich gab es diese Finanzmärkte auch schon vorher, aber es gab rund um diese Finanzmärkte eben eine viel stärkere, auch politischere Struktur herum, in denen sich Länder auch miteinander verabredet haben, auch Produzenten- und Konsumentenländer miteinander über Preise gesprochen haben, es viel mehr Instrumente gab, sich auch gegen diese Preisschwankungen zu stellen und auch damit eben umzugehen, was passiert, wenn eben Rohstoffpreise stark schwanken. Also diese Schwankungen gab es sozusagen schon immer, aber man hatte viel mehr Möglichkeiten und auch einen politökonomischen Rahmen, der das Ganze auch viel ernster genommen hat. Was sind denn die Auswirkungen, was können und was können einzelne Länder und was können einzelne Länder nicht. Und dieser politökonomische Rahmen ist sozusagen weggefallen in den letzten Jahrzehnten. Und es wird eben auch freien Märkten sozusagen miteinander gehandelt. Das heißt aber auch, dass sich viele Länder eben keinen Einfluss mehr haben auf diese Art und Weise, wie die Preise zustande kommen und auch wie gehandelt wird. Und was sich eben dann stark auch noch verändert hat, ist nicht nur diese allgemeine globale Struktur, sondern auch die Struktur dieser Rohstofffinanzmärkte. Diese wurden früher vor allem benutzt von Händlern, also Unternehmen und auch Aufkäufern, die sich die Rohstoffe tatsächlich physisch gehandelt haben und mit diesen Finanzprodukten ihre Preisrisiken absichern wollten. Seit der Liberalisierung dieser Märkte in den 2000ern kam es eben dazu, dass verstärkt Finanzinvestoren in diese Preisbestimmung mit eingegriffen haben, und man kann jetzt sagen, dass eigentlich der Großteil der Akteure, die diese Finanzprodukte auf Rohstoffe handeln, tatsächlich Finanzakteure sind und auch natürlich die gleichen Interessen vertreten wie andere Finanzinvestoren bei Aktien und so weiter. Das heißt, es hat sich damit eben auch verändert, dass einige Dynamiken, wie zum Beispiel kurzfristige Preisschwankungen, sich verstärkt haben, aber es eben auch immer die Gefahr gibt, dass Preise, die an diesen globalen Märkten gebildet werden, nicht mehr Angebot und Nachfrage widerspiegeln, sondern durch Spekulation zum Beispiel Preise übertrieben werden, aber auch untertrieben werden.
Man hat ja auch kurzfristig gesehen, es gab ja dann den Moment, wo wegen dieser Spekulationen der Ölpreis mal ins Minus gerutscht ist. Das heißt, man hätte Geld bekommen, wenn man Öl gekauft hätte oder Futures aufs Öl eigentlich. Was haben Sie da beobachten können in dieser Phase? Wie hat sich denn das Verhalten der Finanzinvestoren verändert? Die sind dann massiv short gegangen, oder was hat sich da getan?
Ja, das ist ganz schwierig zu beschreiben, weil es auch an den Rohstofffinanzmärkten dann zu großer Unsicherheit kam. Also wie gesagt, diese Finanzinvestoren sind ja im Grunde auch die gleichen, die an Aktienmärkten und bei Anleihen aktiv sind. Und da gab es ja auch sehr, sehr große Verwerfungen. Das heißt, dass diese Nervosität, die sich quasi in diesen Finanzmärkten und durch Finanzinvestoren gezeigt hat, hat sich auch auf diese Rohstoffmärkte übertragen. Also man kann es gar nicht generell sagen, dass jetzt mehr dann zum Beispiel investiert wurde. Zum Teil sind die Volumina, die da gehandelt wurden, extrem eingebrochen. Es spiegelt eher diese Unsicherheit wider, die sich in ganz vielen anderen Bereichen, natürlich in der Wirtschaft auch, gezeigt hat. Aber das Beispiel Erdöl ist schon auch deshalb interessant, weil eben diese Preise, also diese negativen Preise, die Sie erwähnt haben, sehr, sehr seltsam sind. Und es gab eben dann eine Phase, als die Rohstoffpreise und vor allem die Ölpreise sehr, sehr stark eingebrochen sind, dass viele, auch zum Teil private Investoren in den USA, eben die Hoffnung hatten, jetzt Geld zu investieren in Erdöl, mit der Hoffnung, dass die Erdölpreise so im Keller sind, dass sie eigentlich nur noch steigen müssten. Und dadurch kam sehr, sehr viel Geld rein in diese Märkte, und die Finanzakteure, die eben zum Beispiel Fonds auflegen, in denen Privatanleger das auch machen können, die hatten Probleme, das wiederum umzusetzen und diese Gelder anzulegen, auch in diesen Rohstoffmärkten. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass plötzlich negative Preise hinzugekommen sind. Also allein die schiere Masse und Geldern, die da reingeflossen sind, haben das Ganze so verändert, dass das nicht mehr richtig funktioniert hat. Es sind auch ganz viele Beispiele, dass in dieser Phase März, April in USA zum Beispiel der Handel an den Börsen auch häufig ausgesetzt wurde, weil eben die Dinge so aus dem Lot geraten sind, dass das Ganze nicht mehr richtig funktioniert hat. Und jetzt ist das große Problem, die Preise, die an diesen Märkten gebildet werden, sind aber wiederum die Referenz für alle anderen Akteure, die tatsächlich physisch mit diesen Rohstoffen agieren. Das heißt, wenn jetzt hier komische Preise zustande kommen und das auch über längere Zeit vielleicht Abweichungen von sagen wir mal, gerechteren Preisen oder Preisen, die die aktuelle Lage widerspiegeln, sind, dann hat es natürlich auch große Probleme für diejenigen, die jetzt aktuell Rohstoffe verkaufen müssen oder kaufen müssen, weil diese Preise natürlich extrem anders sind als noch und sich anders verhalten als noch vor einem Jahr oder vor 5 Jahren.
Ab den 2000er Jahren gab es ja einen Boom in den Rohstoffpreisen. Nach 2013 ging es wieder bergab. Schon damals haben Länder Probleme bekommen und viele sind auch in die Rezession gestürzt. Die Rohstoffmärkte sind also zyklisch, könnte man sagen. Wie kann man denn mit so einem Markt, von dem man weiß, dass er zyklisch ist, als rohstoffexportierendes Land idealerweise umgehen, wenn man das mitdenkt?
Eine Sache, die sich schon verändert hat oder die jetzt auch eine Rolle spielt in der aktuellen Krise, ist, dass sich die Situation eben durch diese Erst-Boom-Phase und dann diese Abkühlung eigentlich seit mehreren Jahren jetzt für viele Länder jetzt sehr, sehr schwieriger darstellt. In der Finanzkrise 2008, 2009 und auch danach kam es ja auch zu sehr, sehr großen Rohstoffpreisschwankungen. Damals hatten die Länder aber eine bessere Ausgangssituation, eben weil in den 2000ern die Rohstoffpreise relativ gut waren, war die Staatsverschuldung und auch die Schuldenquote relativ gering. Und das hat sich eben in den, sagen wir mal, übers letzte Jahrzehnt deutlich verschärft. Eben weil die Rohstoffpreise nach unten gegangen sind, haben viele Länder eben Gegenmaßnahmen gestartet. Und eine war zum Beispiel, Schulden aufzunehmen. Vor allem in US-Dollar, weil eben auch nach der Finanzkrise die Zinsen quasi auf Null waren. Und es waren Maßnahmen, um eben diese möglichen negativen Folgen durch niedrigere oder sinkende Rohstoffpreise entgegenzuwirken. Das heißt, vor der Corona-Krise, also Ende 2019, hatten die Länder schon durchaus eine hohe Staatsverschuldung und auch häufig eine Staatsverschuldung eben im Ausland in US-Dollar. Das heißt, die Maßnahmen, die jetzt die Länder setzen können, sehr, sehr kurzfristig, waren schon mal grundsätzlich beschränkt. Und das grundsätzlich beschränkt eben entgegenzuwirken bei den Folgen durch die Dynamiken auf den Rohstoffmärkten, aber eben auch beschränkt in ihren zusätzlichen Kapazitäten, die sie eigentlich jetzt brauchen, um die Corona-Krise und auch quasi im Gesundheitswesen höhere Ausgaben zu stemmen, aber auch grundsätzlich die negativen Folgen des Lockdowns jetzt aktuell entgegenzutreten. Das heißt, die grundsätzliche Ausgangssituation war schon mal schwächer und natürlich eine Möglichkeit ist immer bei diesen Preisschwankungen auch, dass staatliche Maßnahmen eben ergriffen werden, um gegenzusteuern. Aber das funktioniert im Moment nicht, weil die Ausgangssituation schlechter war und sozusagen die Herausforderungen aktuell durch die Krise für Länder intern nochmal hinzugekommen ist. Und grundsätzlich könnte man sagen, wenn man jetzt sich bewusst ist, dass diese Rohstoffmärkte natürlich zyklisch sind, weil zum Beispiel Minenprojekte sehr, sehr lang dauern, sich zu entwickeln und dann kommt erstmal das Angebot und auch die Nachfrage ist sozusagen das Wirtschaftswachstum, global ist ja auch zyklisch, gibt es ja trotzdem dann die Möglichkeit, sich daran anzupassen und vielleicht diese, vor allem den Anstieg und den Verfall von den Rohstoffpreisen auch stärker miteinander zu koordinieren. Also das heißt, man kann sich durchaus schon vorstellen, diese Zyklen mitzugehen, aber die Ausschläge nach oben und nach unten viel, viel stärker zu machen. Das würde aber auch bedeuten, dass man sich sozusagen Produzentenländer und Konsumentenländer wieder an einen Tisch setzen und das Ganze auch wieder bewusst miteinander verhandeln. Also es gibt ja durchaus Foren, in denen das versucht wird. Das bekannteste Beispiel ist die OPEC, also die erdölexportierenden Länder, die miteinander versuchen, das Angebot und die Produktion von Erdöl zu steuern. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Erstens mal gibt es Länder, die nicht dabei sind bei der OPEC. Das Wichtigste ist die USA, in denen es eben jetzt einen Erdölboom gab. Aber auch Russland ist eigentlich offiziell nicht dabei. Das heißt, sie kontrollieren nur einen Teil des Angebots. Und es sind auch diejenigen, die nachfragen, nicht mit dabei. Sozusagen, man müsste wieder auch Foren schaffen, in denen das Ganze auch wieder breiter diskutiert wird und in denen man vor allem in den Mittelpunkt stellt, dass diese Spitzen und die Täler, die sich dadurch ergeben, eben abgebildet gemildert werden, aber auch diese ganz kurzfristigen extremen Schwankungen wieder reduziert werden, weil diese, vor allem diese Rohstoffpreisschwankungen, und das sieht man in der Forschung auch zu diesen Rohstoffabhängigkeiten, ganz klar eben ein entscheidender Faktor sind, der eben grundsätzlich negativ das langfristige Wachstum und die Entwicklung auch in vielen Ländern eben negativ belastet.
Die FAO hat herausgearbeitet, dass in rund 2/3 der rohstoffabhängigen Länder bereits ab ungefähr 2011 die Hungersituation sich negativ zugespitzt hat. Das heißt, Hunger ist gestiegen, Nahrungsmittelsicherheit gleichzeitig gesunken. Ist zu befürchten, dass durch Corona sich daraus in weiterer Folge eine Nahrungsmittelkrise ergeben könnte in diesen Ländern, die eben von den Rohstoffen so stark abhängig sind, insbesondere weil zum Teil ja auch die Nahrungsmittelpreise steigen.
Richtig ist, dass die Preise für Nahrungsmittel relativ konstant geblieben sind, beziehungsweise bei einzelnen Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Weizen, aber auch Reis, nach oben gegangen sind. Und dadurch ergibt sich quasi eine Situation, die sich dann eben auf dieser Haushaltsebene in vielen Ländern des globalen Südens wieder abspielt, weil auch viele Haushalte, die eigentlich sich auch zum Teil selbst ernähren, durchaus abhängig sind von importierten Nahrungsmitteln.
Und wie sieht die Preisentwicklung bei Cash Crops wie Kaffee oder Kakao aus? Bernhard Tröster?
Zum Beispiel bei Kakao sind die Hauptexportländer oder Produktionsländer Côte d'Ivoire und Ghana in Westafrika. Und da ist eben dann die Frage, die Ernte beginnt dann im Oktober bis circa Jänner. Was passiert denn in dieser Zeit? Und gibt es da eben Einschränkungen durch Corona-bedingte Maßnahmen? Funktionieren die Häfen zum Beispiel, funktionieren die ganzen Lager? Und da kann es dann wiederum zu Verwerfungen kommen. Allerdings ist da auch nochmal die ganz andere Situation jetzt auch. Interessanterweise hatten nämlich genau im Kakaomarkt eben Côte d'Ivoire und Ghana jetzt vereinbart, dass sie die Preise tatsächlich beeinflussen wollen, weil sie 2/3 der Weltproduktion haben.
Die westafrikanischen Länder Côte d'Ivoire und Ghana wollen an ihre Kakaobäuerinnen in Zukunft mindestens 2600 US-Dollar pro Tonne bezahlen und den internationalen Aufkäuferinnen gegenüber 400 US-Dollar aufschlagen. Regionale Zusammenarbeit, wie am Beispiel dieser beiden Länder zur Preisstabilisierung beim Kakao, sei aber dennoch von internationalen Preisentwicklungen abhängig.
Das Ganze gestaltet sich aber sehr, sehr schwierig. Also das zeigt sich einmal dadurch, dass eben sich im Grunde in den letzten 20 Jahren an diesen Abhängigkeiten und diesen Export- und Importstrukturen nicht sehr viel getan hat. Der erste Indikator, der eben zeigt, dass das Ganze schwierig ist. Und die andere Diskussion ist vor allem, dreht sich auch darum, inwieweit das Ganze überhaupt möglich ist für andere Länder, zum Beispiel in Subsahara-Afrika, das an dem Beispiel, ein Beispiel sich zu nehmen an China und anderen asiatischen Ländern. Und da zeigt sich, also würde ich schon betonen, dass es halt eine historisch einmalige Situation war, in der China war und auch die anderen asiatischen Länder immer, und die sich eben dann in den letzten 30 Jahren so entwickelt haben, und das zu wiederholen, scheint für viele andere Länder kaum möglich zu sein. Zum Beispiel, wenn man in den afrikanischen Ländern sich die Diskussion ansieht, dann geht es ja darum, zum Beispiel einfache Industrieprodukte, die Produktion ins Land zu holen. Das wäre bei zum Beispiel für Kleidung oder auch Elektronik-Sachen, da geht es darum. Aber da zeigen sich auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten, das zu machen. Und bei anderen Regionen, wie zum Beispiel in Lateinamerika, wo ja auch eine ganz große Abhängigkeit von Rohstoffen da ist, ist es eine ganz andere Situation. Die sind natürlich auch vom Einkommensniveau viel, viel höher. Da kann man nicht einfach irgendwie einfache Produktionsschritte ins Land holen. Da geht es aber auch um komplexere quasi Entwicklungsmodelle da zu machen.
Zum Abschluss zu möglichen Lösungen von dieser Rohstoffabhängigkeit, die ja insbesondere ärmere Länder des Südens betrifft. Was könnte man denn tun, um dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken? Wäre es zum Beispiel eine Diversifikation des eigenen Angebotes im Sinne von, man verarbeitet auch, wie das in Westafrika ja auch schon zum Teil passiert, Kakao selbst weiter zur Schokolade und exportiert dann die oder stellt mehr Produkte her, die man exportieren kann, auch aus Erdöl zum Beispiel. Was wäre da eine Möglichkeit?
Einmal wäre es dieses sogenannte Upgrading, dass man eben nicht nur unverarbeitete Rohstoffe exportiert, sondern auch erste Bearbeitungsschritte in diesen Ländern macht. Und damit auch stark verbunden ist das Thema von Verknüpfungen, dass man eben sich auch darum bemüht, eben Sektoren, die rund um die Rohstoffproduktion entstehen, viel, viel stärker auf nationaler Ebene oder auch auf regionaler Ebene zu verstärken und darüber Dynamiken zu erkennen. Also wenn man IT-Dienstleistungen zum Beispiel für den Rohstoffsektor lokal entwickelt, kann man natürlich dieses Wissen auch für andere Sektoren verwenden und diese Sektoren weiterentwickeln.
Sagt Bernhard Tröster. Der Ökonom ist spezialisiert auf internationale Entwicklung und auf die Finanzmärkte. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der ÖFSE und Lektor der Universität Wien. Und er hat das ÖFSE Briefing Paper Nummer 25 veröffentlicht, Commodity Dependent Countries in the COVID-19 Crisis. Das Paper kann auf www.ofse.at abgerufen werden. C3 Radio gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat von 18.30 Uhr bis 19 Uhr auf Radio Orange, dem freien Radio in Wien. Informationen zu allen Veranstaltungen im C3 Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3 bzw. zur C3 Bibliothek findet man auf www.zentrum3.at. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.